Ich glaube, dass es in dem Evangelium, das wir gerade gehört haben, so ziemlich um die Mitte des Christentums geht. Jeder Nachfolgespruch enthält die Sache mit dem täglichen Kreuztragen. Manche noch die Selbstverleugnung und andere noch zusätzlich, dass man den ganzen Besitz weggeben soll. Aber das tägliche Kreuztragen kommt immer vor. Also wer Jesus nachfolgen will, der muss täglich sein Kreuz tragen. Alles andere ist Gewäsch. Die beiden Teile des Textes, die finde ich, die passen wirklich wunderbar zusammen. Also die beiden Teile, der erste Teil, wo Jesus ankündigt, er muss nach Jerusalem gehen und dort leiden und wird getötet werden und auferstehen. Und dann reagiert Petrus so, also wie jeder von uns, der einigermaßen im Hirn richtig tickt, auch reagieren würde. Nämlich, dass man dem Freund oder Lehrer sagt, ja, bloß nicht, ja, um Gottes Willen. Das ist so ähnlich, wenn jemand krank wird, der einem nahesteht, dann, also Krebs kriegt oder sowas, dann ist die Reaktion, ja, um Gottes Willen, bloß das nicht, das kann doch gar nicht sein, wir haben doch immer, du hast doch immer so gesund gelebt. Und, ja, um Gottes Willen, bloß das nicht. Ein Teil der Reaktion ist sicher, dass man dem anderen das Leiden gern ersparen würde. Das ist aber vermutlich nur ein Drittel der Wahrheit. Das ist so ähnlich wie in der Gruppe, in der Trainingsgruppe, die Leute sagen, nee, also Feedback, das möchte ich jetzt nicht geben. Da habe ich ja Angst, ich verletze den anderen. Das ist gewöhnlich auch nur ein Drittel der Wahrheit. Die zwei Drittel lauten, ich habe Angst, ich werde verletzt. Und hier durch die Reaktion dann, wenn ich das Feedback gebe. Und hier bei Petrus werden zwei Drittel der Wahrheit heißen, ich will nicht leiden. Denn mit dem Weg, den Jesus da sagt, ist auch der Petrus sofort konfrontiert mit dem im Leben, wo es nicht so geht, wie wir das gerne hätten. Und das ist zum Beispiel und endgültig beim Tod der Fall. Der Tod wird kommen, ob es uns passt oder nicht. Und er wird auch nicht fragen, ob es jetzt vielleicht genehm ist und in welcher Weise wir denn geruhen würden, von hier nach dort zu kommen. Der wird einfach auftreten. Und der wird sich einen Dreck drum kümmern, was wir dazu sagen. Und das ist es, was wir fürchten wie die Pest. Dass einfach auffliegt, dass die Welt und das Leben nicht so ist, wie wir uns das vorstellen und wie wir das gerne hätten. Und das ist die Stelle, um die es genau geht. Also Jesus als Heiler, wunderbar, kein Problem. Herr, hier tut's weh. Und also, wie sagt man, die Berührungen mit lebenden Personen sind rein zufälliger Art. Und ich komme nicht mit dem zurecht, kannst es nicht reparieren und einen Parkplatz bräuchte ich auch, lass mal einen wegfahren. Also das haben wir, dass er uns stabilisiert, ja. Wir haben unsere Vorstellung vom Leben und da arbeiten wir kräftig dran, dass das alles so klappt, wie wir das gerne hätten. Und wo es nicht klappt, da erwarten wir, Herr, jetzt reichen mein, jetzt kann ich nimmer, jetzt kommst du. Jetzt bin ich einsam, bitte, jetzt mach mal, dass ich mich getröstet fühle. Und jetzt tut's weh, mach mal, bist doch der Herr, weg mit dem Schmerz. Und jetzt bin ich verletzt und jetzt kommst du mit der Verbandswatte. Und jetzt habe ich keinen Sinn im Leben und jetzt kommst du und streichst mir übers Haar und sagst, Bertram, komm, ich hab dich doch lieb. Und dann ist alles paletti. Das hätten wir gerne. Und dann muss ich, also ich, damit, ich habe so gelebt, das ist noch nicht 50 Jahre her, dass ich damit aufgehört hätte. Ich bin eingetreten, weil ich eine gute Erfahrung mit Gott gemacht habe und dachte, das ist der Weg, ich hatte schon die Hoffnung, irgendwie frei zu werden und so, da würde ich sagen, da habe ich einiges gewonnen. Also insofern war es nicht verkehrt. Aber ich hatte die Vorstellung, ja, wie ich sagte, und wenn ich einsam bin, er wird mich trösten. Und wenn ich krank bin, das werde ich dann gar nicht spüren, der wird mich dann auf Händen. Das habe ich gedacht. Ganz lang, so habe ich gelebt. Schmerz, Krankheit, Misserfolg, Einsamkeit, von den Mitbrüdern fertig gemacht werden, verarscht werden, ausgetrickst, das war alles nicht vorgesehen. Und beim Petrus ist das auch nicht vorgesehen. Und dann fällt wirklich der Hammer, weg von mir, Satan. Du willst mich in Versuchung führen, denn du denkst nicht, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Und das ist die entscheidende Wende. Also entweder ich halt fest an meiner Vorstellung, wie das Leben zu sein hat, und benutze Gott sozusagen als meinen verlängerten Arm, wie den Papi, ja. Wenn Klein Bertram nimmer kann und die Schulkameraden prügeln ihn, dann sagt er, Papi, hier, die Bösen, hau sie mal, und dann kommt Papi und haut auf den Putz. Also, ist das unsere Vorstellung? Oder wir nehmen, was kommt von Gott. Das ist eine Wende um 180 Grad. Also das heißt, ich höre auf, das Leben nach meinem Maßstab zu messen, sondern ich lasse das, was ist, an mich heran und nehme das von Gott. Das streift die Frage, die du gestern, Claudia, eingebracht hast, wo du sagtest, ich habe mit meiner Schwester diskutiert mit dem Bösen. Das Böse ist von Gott. Da führt kein Weg dran, da kann man noch sagen, naja, also absichtlich und, ne, absichtlich kann man nicht sagen, also Willen, dass er dir jetzt so richtig, aber mindestens lässt das ja zu. Das Böse, hier, Jesus, der eigene Sohn, springt über die Klinge, dem geschieht Böses, da weiß doch die Maus keinen Faden ab. Und Gott will das, Das lässt er nicht nur zu, er will das. Das erste Gebot, das finde ich einfach klasse. Höre Israel, denn der Herr, dein Gott, ist der einzige Herr. Das heißt, es gibt nichts, absolut nichts, was nicht letztlich von Gott kommt. Wir mögen über unsere Erbsündlichkeit und manchmal sind wir ja auch dran, den anderen richtig das Schwert reinzustecken oder das Messer von hinten oder egal wie. Also wir sind ja keine Engel, so ist es ja nicht. Also wir tun schon unseres noch dazu. Aber auch das lässt er mindestens zu. Sonst gäbe es diese Welt nicht. Also indem er die Welt, die geschaffen hat und wir das sagen, er muss ja gewusst haben, er ist ja allwissend, was hier passiert, muss man sagen, das Böse, den Tsunami und die ganzen Katastrophen und die Kriege, wenn man schon jetzt sagt, er will es, per Erschaffung der Welt will er es, dann lässt er die Wirkung mindestens zu, nimmt er in Kauf. Also das ist nicht so harmlos. Und der Teil 2, der führt es einfach nur aus, worum es geht. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Dann folge er mir nach. Und dann kommt's. Wer sein Leben retten will. Also, das geht folgendermaßen. Ich habe so meine Erwartung, wie das Leben sein soll, und dann ist es nicht so. Und dann, was machen wir? Wir setzen alle Hebel in Bewegung, damit es so wird, wie ich mir das vorstelle. Denn die Abweichung erlebe ich als Enttäuschung oder als Not oder als Unglück, ja, oder als ein Problem oder Krise. Und was machen wir? Wir wollen das aus der Welt schaffen. Wir retten unser Leben. Das heißt, wir retten das, wie wir glauben, wie das alles sein müsste. Wer das macht, der verliert sein Leben. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wer sich auf das einlässt, was die Wirklichkeit ist, also wer an sich heranlässt, wie es wirklich ist und sich dem stellt, auch wenn das Not und Enttäuschung und wenn es ganz anders ist, als was ich mir vorstelle zunächst, der wird es retten. Also unterm Strich geht's auch nicht um die Vernichtung, sondern dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Für Jesus geht es um seine Auferstehung. Und wenn wir uns auf den Weg einlassen, geht es darum, geht es um unsere Herrlichkeit, geht es um unsere Würde als Kinder Gottes, geht es darum, ja, in Einheit mit Gott zu leben. Also das ist das Ziel. Und erreicht wird es nicht, hier festhalten an meiner Vorstellung, wie das alles gehen soll, sondern im Gegenteil. Indem ich das, auch wenn es mir nicht behagt, an mich heranlasse und mich dem stelle. Ja, was ist Selbstverleugnung? Ich habe im Kommentar nachgelesen und der zitiert da Hering. Wo habe ich es denn? Hering war ein großer Moraltheologe. Na, da muss ich es auswendig irgendwie noch herkriegen. Ich finde es jetzt nicht. Ein großer Moraltheologe, er wird jetzt gestorben sein inzwischen. Frei in Christus, 3 Bände. Und da steht unter Selbstverleugnung die Abtötung der Fantasien. Du brauchst dich jetzt noch nicht angesprochen fühlen. Die Abtötung der leibseelischen Affekte und der Sinne. Das ist der Weg, wie man krank wird.
Ja. Sagt Hering oder sagst du?
Das erste sagt Hering und der Kommentar, dass das der Weg sei, wie man krank wird, sage ich. Ja. Wirklich, also so kann man nur krank werden. Weil das, also vor allem die Abtötung der Affekte, das führt nur zur Abspaltung. Das führt nicht zu einer Integration und zu einem Ganzwerden. Das führt einfach zur Abspaltung. In Sachen Sexualität ist das leider der Weg der katholischen Kirche. Das kann man nicht anders sagen. Außer, also zumindest für Zölibatäre heißt es Augen zu und durch. Ja, ist halt blöd, wenn man versucht wird. Das ist eine Versuchung. Am besten kalt duschen und dann geht's weiter. Also das ist Deckel drauf auf die Affekte. Und so fördert man eigentlich die Abspaltung und damit die Zerstörung der Person. Und nach dem Hering schreibt mein Kommentator, jetzt vor allem bei den Evangelischen, kommt Selbstverleugnung überhaupt nicht mehr vor. Das gibt's, das abgeschafft. Ja, es ist wirklich abgeschafft, das gibt's nicht mehr. Früher hat man das noch verstanden als Aszese, das glaube ich auch nicht, dass es stimmt, weil Aszese heißt erstmal, ich entscheide mich zu einem Opferprogramm. Freitags wird gefastet, montags schon um 5 aufgestanden, dienstags gegeißelt, ich weiß nicht, also mittwochs ein gutes Werk getan oder sowas. Das ist immer hier mein Denken, was ich glaube, wie ich gut bin, ja, wie ich mich gut mache. Das ist es. Das ist nur mehr vom selben. Bisschen tut's weh, ja, aber dann kann man sich noch umso besser fühlen. Also das ist es auch nicht, sondern die Selbstverleugnung heißt, ich sage Nein zu mir, zu meiner Tendenz, mein Leben nach meinen Vorstellungen zu gestalten. Das heißt es. Damit Christus in mir leben kann. Also das ist genau die positive Seite ist, es geht darum, dass Christus in mir lebt. Dass ich gehorsam bin, wie er gehorsam war. Dass ich den Willen Gottes tue. Und dazu muss ich meine Vorstellungen vom Leben lassen. Darum geht's bei der Selbstverleugnung. Das ist die Tendenz, der Tendenz entsagen, wenn das nicht läuft, wie ich das gerne hätte, dann sofort mit dem Schraubenzieher zu kommen und rumzureparieren und ja, alles so hinzupfriemeln, dass alles so wird, wie ich es gern hätte, wie ich mir das vorstelle. Da bin ich immer nur ich. Wie ich's denke, wie ich's gern hätte, was mir gefällt, ich und nochmal ich. Es muss alles nach meiner Pfeife tanzen. Und Selbstverleugnung heißt, stopp, ich lass auf mich zukommen, was kommt. Und das bedeutet erstmal, ich schlucke. Enttäuschung, ich erlebe Not, ich erlebe, ja, dass ich nicht so bin, wie ich mir das vorgestellt habe, die anderen auch nicht. Und dabei aushalten, das ist das tägliche Kreuztragen. Dass ich bei dem, wenn ich schon mal mich öffne und die Wirklichkeit an mich heranlasse, dass ich dabei aushalte, das heißt das tägliche Kreuz tragen. Ich finde, dass wir versuchen, hier genau das zu üben. Also man muss ist sowieso seine Vorstellungen von Meditation hier vergessen, dass das fromm ist und immer ruhiger und friedlicher und der Atem, wer kommt auch zur Ruhe und dann ist Gott ganz nah und es ist alles ganz wunderbar und ich bin geborgen in Gott und so. Das kann so sein. Aber wir stellen das nicht her, sondern wir versuchen offen zu werden und was sich uns zeigt, bei dem auszuhalten. Ist es Langeweile, dann ist es Langeweile. Ist es Leere, dann ist es Leere. Ist es Kontaktlosigkeit, die ich erlebe, dann ist es Kontaktlosigkeit. Und. Ist es Angst, ist es Wut, ist es Müdigkeit, Überdruss, banal, ist es einfach nur banal und oberflächlich, dann ist es banal und oberflächlich. So ist es eben. Und es wird nicht herumgeschraubt. Es ist, wie es ist. Unser Vater Ignatius ist sich ziemlich sicher, dass man den Willen Gottes ja im Grunde durch Hören erkennt, durch Meditation der Wirklichkeit, indem man die inneren Bewegungen, die durch die Wirklichkeit einfach, die man an sich heranlässt, die dann auslöst in einen, ja, indem man die unterscheidet. Also der Wille Gottes ist etwas von dem, was sich hier im Inneren bewegt. Da bewegt sich natürlich Verschiedenes und es muss unterschieden werden. Und unterschieden wird es, indem man sozusagen das Dasein lässt und dem einen inneren Raum und Aufmerksamkeit gibt, bis sich langsam, langsam deutlicher wird, ah, ja, das ist es. In seinem Tagebuch, es gibt von ihm, Ignatius, so ein geistliches Tagebuch und da geht es unter anderem ganz lang um die Frage der Ordensarmut, wie bei den Jesuiten die Armut sein soll. Und da erfährt man, dass der über Wochen und Monate stundenlang Messe gelesen hat, das heißt nach der Wandlung hat er dann eine Pause gemacht und die Frage vorgetragen, Armut so oder Armut so und versucht hinzuspüren und dabei zu bleiben, was das in ihm auslöst, über Wochen, bis ihm klar wurde, ja, so mache ich das, so regle ich das. Also der Wille Gottes wird über Zulassen dessen, was ist, und dabei bleiben erkannt. Und das erfordert Selbstverleugnung und Kreuztragen. Selbstverleugnung, wer das nicht macht, der weist einfach schon mal ab, was ihn stört. Das machen wir schon unbewusst. Das haben wir einfach gelernt als Kinder, da kann man sich nicht gut wehren. Und da lernt man zu filtern und Dinge, mit denen man nicht zurechtkommt, die fallen einfach aus der Wahrnehmung raus. Und als Erwachsener hat man mehr Möglichkeiten, muss man lernen, die Grenzen seiner Wahrnehmung zu erweitern und Dinge an sich heranzulassen, so geht es. Nur so gewinnt man das Leben. es leuchtet irgendwie auch ein. Der, der sozusagen in seinem Ding bleibt, ja, in seiner Vorstellung, wie alles sein soll und wie sich's gehört und was gut ist und was schlecht ist und richtig ist, jeden Abend ein Glas Rotwein, falsch ist, einmal pro Woche eine Flasche Rotwein, jawohl, das weiß ich, so, ja. Für den wird es wie ein Gefängnis. Das ist wie ein Gefängnis. Da in Köln, wo ich wohne, da wohnen noch mehr Reiche. Und da sieht man immer, erstens, die Mauern sind ziemlich hoch. Es gibt Videokameras und so Scheinwerfer, da wird alles gut beleuchtet. Es kann nur der rein, wo man sagt, ah ja, das ist der Geldbriefträger, der kann kommen. Das ist der Penner, keiner zu Hause. Also, ist ja wunderbar erstmal. Das ist der Tod. Es kommt nur noch das, was man eh schon kennt. Ob man im Intercontinental, in Taipei, in Nairobi, in Boston, in Tokio, ist immer alles gleich, ist alles selbe. Das ist der Tod. Und Gott will, dass wir leben. Aber das geht eben nur so. Mit Selbstverleugnung und das tägliche Kreuz tragen. Das ist der Kern der christlichen Botschaft.